Familie K.
Workstations!
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18.30 Uhr in Halle. Erzähl mir doch bitte mal, wie sieht für dich ein gewöhnlicher Tagesablauf aus?
Ja, der gewöhnliche Tagesablauf beginnt meistens für mich 6:30. Da muss ich nämlich die Kinder wecken und den Frühstücksbrote machen. Und dann gehen die aus dem Haus und dann lege ich mich wieder hin. Und dann schlafe ich noch ein bisschen und lese ein bisschen. Das ist immer so im Wechsel. Und dann stehe ich später auf. Soll ich sagen, wann? Ja. Ist unterschiedlich. Also sagen wir mal zwischen 9 und 10, so in der Dreh.
Zur zweiten Schicht?
Zur zweiten Schicht, ja. Und dann frühstücke ich, mache mir einen Tee und einen Toast und dann dusche ich, ziehe mich an und gehe zur Arbeit.
Mhm. Wo gehst du da hin?
Den Ort, soll ich den sagen?
Ja, dann Betrieb.
Dann gehe ich in die Mühlpforte 2. Dort habe ich eine Keramikwerkstatt. Und da beginne ich dann mit meiner Arbeit.
Mhm. Das ist dann also gegen 11?
12. Um 11 fangen wir. Um 11, also weil ich Öffnungszeiten habe. Ab 11 und dann muss ich dann schon um 11 da sein. Mhm. Und dann lege ich mich auch immer noch mal hin, weil mir das dann sonst abends zu lange ist.
Mhm. Wie lange bist du dann in der Werkstatt?
Bis mindestens 6:30, also 18.30 Uhr. Mhm.
Das sind normale Ladenöffnungszeiten.
Ja, das sind normale.
Also die Werkstatt ist nicht einfach nur eine Werkstatt, sondern gleich mit angeschlossenem Laden.
Es ist eine Art Galerie, ja, kann man so sagen. Ja.
Und wie sieht da deine Arbeit aus? Was machst du da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Der Ablauf ist ja mal so, ich stelle also keramische Gefäße her und die werden erstmal gedreht und der nächste Schritt ist dann, dass man dann die Form vollendet, das heißt, nennt sich dann Abdrehen, das ist dann so eine Art Drechseln, dass man so noch die endgültige Form gibt und dazwischen liegen aber immer so 1-2 Tage, weil die Sachen erstmal so ein bisschen trocknen müssen, das nennen wir so lederhart. Und dass man das dann weiter bearbeiten kann. Und ja, der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, dieses Abdrehen. Dann muss es getrocknet werden. Und dann gibt man, dann ist so das Dekorieren, Bemalen. Also ich verwende da so eine Ritztechnik und dann wird es mit Angobefarben bemalt. Und danach wird es glasiert. Und da sind immer Stellen, die nicht glasiert werden sollen. Also die Stellen, die bemalt sind. Und die werden mit Wachs abgedeckt, damit an diesen Stellen eben keine Glasur ist. Und dann kommt es in den Ofen und wird gebrannt. Mhm. Beziehungsweise das wird eigentlich zweimal gebrannt, also nach dem ersten, nach dem Abdrehen werden die Sachen schon mal gebrannt. Und dann kriegen sie so eine poröse Oberfläche, sodass sie diese Glasur, die mit Wasser angesetzt ist, dass die so ansaugen kann, damit da so ein Überzug entsteht. Mhm. Und der ist halt niedriger und dann kommt also danach noch der zweite Brand, das ist der Glasurbrand. Mhm. Und dann stelle ich es ins Regal und hoffe, dass viele Kunden kommen und es kaufen.
Mhm. Also du bedienst sozusagen den Laden auch noch gleich mit dabei.
Ja.
Das kann also passieren, wenn ich jetzt hier zwischen 11 und 19 Uhr oder 18 Uhr vorbeikomme, dass du gerade mit Tonhänden an der Scheibe sitzt.
Genau, ich arbeite immer und das ist eigentlich auch das Praktische, dass ich also hier nicht nur in den Laden gehe und dann hier warte, dass jemand kommt, sondern ich kann dabei arbeiten und wenn jemand kommt, das ist auch für die Kunden oft sehr schön, weil sie dann gleich sehen, wie es gemacht wird und eben auch mal zugucken können und Fragen stellen, weil sie sich oft eben gar nicht vorstellen können, wie aufwendig das doch oft ist.
Ich wollte gerade fragen, funktioniert denn so ein offenes Atelier?
Naja, alleine nicht. Also ich kann davon nicht leben. So, also ich muss noch zusätzlich übers Jahr, das ist so, die Saison beginnt so ab April bis Oktober, gehe ich noch auf Märkte, Töpfer- oder Kunsthandwerker Märkte, weil der Laden alleine bringt es nicht.
Also da hast du dann so einen Stand, Tisch,
ja, ich muss mich am Anfang des Jahres oder schon meistens schon am Ende des vorhergehenden Jahres muss man sich bei den Märkten bewerben und je nach der Qualität der Märkte, ob sie eben sehr gut sind und sehr gefragt sind, ist das auch oft ziemlich schwierig, weil eben sehr viele sich bewerben und dann gibt es da eine Jury, die das auswählen und ja, und dann hofft man, dass man genommen wird, aber man kriegt auch Absagen, diverse.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass es so ein Wettbewerb
ist. Ja, das ist schon, und das wird also auch immer mehr, also es sind immer mehr Bewerber. Also ich denke auch aufgrund der Arbeitssituation und der hohen Arbeitslosigkeit versuchen sich eben auch viele selbstständig zu machen oder wieder was Eigenes zu produzieren und die wollen natürlich alle auf diese Märkte erstmal, weil da die Kundschaft halt auch kommt.
Ne? Und kann man dann sagen, wonach die entscheiden? Hast du da ein Gefühl dafür? Ist es tatsächlich die Qualität? Oder?
Das ist ganz schwierig. Also das sicherlich ist die Qualität entscheidend, aber du musst ja Fotos einreichen und das ist sehr subjektiv. Ne? Mhm. Sicherlich ist es ganz wichtig, eine gute Qualität der Fotos zu liefern, aber es ist natürlich auch für den Exponaten wichtig. Aber es ist eben so eine riesige Bandbreite von Sachen, die da eingereicht werden und eben auch sehr guten Sachen, dass das wirklich wie ein Lotteriespiel ist. Ja. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass man, also wenn man dann vielleicht 3-4 Mal auf einem guten Markt war, dass man dann auch mal aussetzen muss und dann, dass auch andere die Möglichkeit haben. Ne?
Mhm. Jetzt haben wir mal so das Handwerk ungefähr beschrieben. Das heißt, du kümmerst dich als Selbstständiger auch um den Verkauf. Ich nehme an, da gehört auch noch so ein Part dazu wie Materialbeschaffung einfach.
Ja, das ist eben sehr, also im Grunde ist es ja sehr umfangreich, da ich ja alleine arbeite. Du musst dich eben um alles kümmern. Ne? Also von der Materialbeschaffung, also das ist nur nicht so das Problem, weil da gibt es also Händler, wo man das dann bestellen kann anhand von Katalogen. Aber es ist auch schwierig, weil man immer die Tone ändern sich auch, weil so Ton in der Natur nicht immer an derselben Stelle ist. Das kommt immer aus irgendwelchen Tongruben und die sind also irgendwo über ganz Deutschland verstreut und dann wird dann zusammengemischt und verändert sich auch und ist von der Qualität manchmal auch unterschiedlich. Und die Rohstoffe, die wir verwenden, werden natürlich auch auf der ganzen Welt gefunden und sind nicht überall gleich. Ne? Also ich denke, die passen das in ihren Laboren dann schon irgendwie an. Ne? Aber ich merke das immer, dass die Glasur manchmal anders aussieht. Und wie gesagt, mit den Tonen ist es manchmal eben auch schwierig, weil die sind oft eben, da ist manchmal Dreck drin. Und das ist dann, wenn man eben sehr sauber, also oder sehr eine sehr akkurate Oberfläche haben möchte, wie das bei mir ist, dann ist das ärgerlich, wenn dann irgendwas rausplatzt oder beim Brand irgendwelche schwarzen Teile da rauskommen, die im Ton waren. Ja. Das ist nicht nur unangenehm. Naja, und dann muss man natürlich auch Werbung machen und irgendwie versuchen, dass man also den Kunden auch erstmal hierher kriegt. Und das ist natürlich eben ganz schön viel. Ne? Mhm. So Postkarten und Flyer und kostet natürlich auch wieder Geld. Und ja, das ist nicht so.
Also das heißt, da gibt es also um das eigentliche Handwerk drumherum doch noch eine ganze Menge Arbeit, die man so nicht sieht.
Ja, eigentlich könnte man gut noch eine Sekretärin gebrauchen, die sich darum kümmert, dass man sich auf die Arbeit konzentrieren könnte. Ja.
Aber die kann man nicht bezahlen.
Das kannst du nicht bezahlen. Nee, das kann ich nicht bezahlen. Nee, das geht nicht.
Ja. Wie bist denn du das geworden? Also wie bist du Keramiker geworden?
Ich bin richtig in die Lehre gegangen, also nach der 10. Klasse. Und ich sagen, wo? Also das ist in Dornburg bei Jena und das ist eigentlich dort eine sehr schöne Werkstatt gewesen, wo ich also das Handwerk auch sehr gut beigebracht gekriegt habe und die Werkstatt hat auch eine ganz gute Tradition, weil das war die ehemalige Bauhauswerkstatt.
Also das war keine private, sondern...
Doch, das war eine private Werkstatt und da war also in den 30er Jahren, also bis das Bauhaus sozusagen aufgelöst worden ist, war dort der Ableger von Weimar, vom Bauhaus und der danach der Besitzer, der Heiner Körting, war eben auch ein sehr guter Keramiker und war damals auch, also als ich da gelernt habe, während der DDR-Zeit sehr, sehr bekannt. Und da habe ich also eine sehr gute Ausbildung gekriegt und das ergab sich auch darüber, dass meine Eltern mit dem Heiner Körting befreundet waren. Denn es war auch schon damals schwierig, also eine Töpferlehre zu bekommen.
War das denn dein Wunsch? Ein Traumberuf?
Das kann man nicht so sagen. Also als ich mich da entscheiden musste, war ich 14 und da habe ich doch eher noch Radios auseinandergenommen und wieder irgendwie zusammengebaut. Ja. Das war eigentlich noch nicht so mein Wunsch.
Was wärst du denn
Wunsch.
Am liebsten geworden?
Naja, sicherlich irgendwas mit Elektrik oder irgend so. Das hat mich damals mehr interessiert. Aber da ich aus einem Kunsthandwerker-Elternhaus kam, war das eigentlich schon so ein bisschen so vorgegeben, dass es in die Richtung geht.
Mhm. Ja. Also die Entscheidung haben, hast nicht nur du allein gefällt, kann man so sagen.
Nein, meine Eltern haben mich schon, sie haben mich nicht so beeinflusst, dass ich das jetzt machen soll, sondern sie haben gesagt, guck dir das mal an, weil es ja generell mit Lehrstellen schwierig war und wir lebten damals auf dem Dorf. Und was gab es da für Möglichkeiten? So, ne? Und meine Eltern kannten sich jetzt auch nicht so besonders aus und man musste mit 14 ja schon entscheiden, was man werden will, ja, so ungefähr. Ne? Und oder es wurde angedacht. Ne? Und ehe ich dann irgendwie Maurer oder sonst was werde, hatten dann meine Eltern das schon irgendwie dann so für mich so ein bisschen vorbereitet. Und dann bin ich dann als ich dann so 15 war, bin ich dann in den Ferien zu den Kördings hingefahren und habe dann so 2 Wochen dort Probe gearbeitet und dann habe ich dann gesagt, ja, doch, das könnte mir gefallen und das mache ich.
Die Lehre bestand vor allen Dingen aus dem handwerklichen Teil.
Ja, das war also so, das ging, also die erste Zeit ging das vorwiegend, das Drehen zu lernen, weil das Drehen also auch eine schwer zu lernende Angelegenheit ist. Also das ist so, das lernt man nicht so in 3 Tagen. Also man muss da schon, um gut drehen zu können, braucht man schon ein paar Jahre, denke ich mal so. Ne? Also um das dann drehen zu können, was man auch drehen will. Also irgendwas, ein Töpfchen drehen, das kann ich jedem in ein paar Tagen beibringen. Ne? Aber um jetzt eine akkurate Form nachzudrehen oder da braucht man schon.
Gibt es da auch verschiedene Techniken so beim Drehen?
Ja, es gibt so Standardgriffe, die sich von den einzelnen Gegenden schon so variieren und sich ein bisschen unterscheiden, aber ich habe früher immer gesagt, wir haben da die internationalen Griffe gelernt. Also das sind eben verschiedene Griffe, die für die Formgebung notwendig sind. Also es wird erst der Ton zentriert und dann wird ein Boden gesetzt und dann wird sozusagen der Wulst, der sich dann bildet, nach oben gezogen. Und dann beginnt die Formgebung, wo man dann mit Hilfsmitteln arbeitet, wie einer Drehschiene und einem Schwamm. Gibt es dann so Hilfsmittel noch dazu. Aber das meiste macht man eben doch mit den Händen. Und es dauert eben doch relativ lang, so ein Gefühl für den Ton zu kriegen. Ne? Wie stark drückt man, wie zieht man? Und am Anfang reißt das eben immer ab oder macht was es mit einem, was es will. Oder der Ton macht mit einem, was er will.
Ja.
Und das musst du eben erstmal hinkriegen, den zu bezwingen, dass der das macht, was du willst. Ja. Und wie der dann die Hände hältst und wie viel, das ist eben ein Gespür dazu, dafür auch zu kriegen. Ne?
Nun ist ja, also Keramiker ist ja eben nicht nur jetzt so das reine Handwerk wie Nägel reinklopfen oder so, sondern da gehört ja auch eine ganze Menge Gestaltung dazu. War das auch Teil der Ausbildung oder wurdest du da auch schon geformt in
einer gewissen Weise? Naja, das glaube ich. Weniger würde ich jetzt nicht sagen. Also ich denke, man kriegt das schon so mit, dass man aufgrund der Ausbildung, die man dort hat, so ein Formgefühl erstmal bekommt, also weil darauf sehr geachtet wurde. Und diese Oberflächengestaltung, die prägt einen ja auch schon so. Ne? Dass man, also wenn man zum Beispiel dann so nach der Lehre da fertig wird, ich war dann noch kurze Zeit als Geselle da, Und irgendwann habe ich mich ja dann mal selbstständig gemacht, ne, dass man dann schon erstmal mit dem Wissen oder mit dem, was man dort gelernt hat, auch erstmal anfängt zu arbeiten, ehe man sich vielleicht eine eigene Handschrift beilegt. Oder das dauert dann schon auch noch eine
Weile. Wie lange hat das ungefähr bei dir gedauert? Was würdest du sagen?
Das kann ich nicht so genau sagen, weil sich das natürlich auch ständig durch die Situation auch verändert hat. Ja. So, also nach meiner Lehrzeit in Dornburg war ich dann, wie gesagt, noch ein halbes Jahr Geselle dort oder ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich bei meinem Vater, der hatte einen großen Auftrag, dann musste ich bei dem mal kurz arbeiten. Der war Gestalter für Metall und Email. Und der hatte so einen großen Staatsauftrag und da brauchte er Hilfe. Dann habe ich bei ihm gearbeitet. Dann musste ich zwischenzeitlich zur Armee. Und dann war das so Anfang der 70er Jahre und dann wurden in der DDR eigentlich alle enteignet oder viele und Neugründungen gab es nicht, also man konnte sich also ganz schlecht selbstständig machen. Ja, und dann habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt, und da ich jetzt auch nicht immer als Angestellter für wirklich damals sehr geringen Lohn arbeiten wollte, habe ich dann noch ein Studium gemacht. Damals in Hermsdorf, das ist am Hermsdorfer Kreuz, so eine Fachschule für Keramik und Elektrotechnik. und dachte dann, naja, mal gucken, wie sich so entwickelt. Vielleicht muss ich eben doch in die Industrie oder so, ja. Und da habe ich dann so eine Ausbildung als Technologe dort bekommen und bin dann auch erstmal in die Industrie gegangen. Also das war dann mein Sprung nach Berlin. Da wollte ich dann auch unbedingt hin, so weg von aus der Provinz. Ja. Und das hat auch geklappt. Ich habe dort eine Anstellung bekommen, aber habe dann so nach einem Jahr gemerkt, dass das also...
Was war denn das für eine Anstellung? Also wie kann ich mir das vorstellen, Industrie?
Naja, das war ja so früher in der DDR, dass du, wenn du einen Studienplatz bekommen hast, dann warst du verpflichtet, dass du nach Beendigung des Studiums 3 Jahre als Absolvent in dem Betrieb, der dir vom Staat, von Staatsseite zugewiesen wurde, arbeitest. Ja, genau, für, also auch für wenig Geld. Und ja, als Absolvent warst du wirklich auch so das Letzte erstmal. Ja, ja, so. Und musstest dich dann sozusagen, wenn du das wolltest, dort hochkämpfen. So, ne? Und wir waren dann so mehr, das war so ein Elektrokeramikbetrieb, die haben so für die Industrie Schalterteile und also die wurden dann in Maschinen gepresst. Und, also eine rein technische Angelegenheit.
Ja, das hat ja nichts mehr mit der Drehscheibe zu tun.
Überhaupt nicht. Und das war also industrielle Keramik und das war nicht uninteressant, also mehr, weil wir das im Studium auch hatten und das war nicht uninteressant und hat mir am Anfang auch Spaß gemacht, aber wir wurden so beschnitten, also in unserer Mitarbeit dort, ja, und haben eigentlich mehr in der Produktion an den Maschinen dort arbeiten müssen, um einen Plan zu erfüllen oder so. Und das hat mir dann irgendwie keinen Spaß gemacht.
Mhm. Ne? Als Technologe hättest du eigentlich andere Aufgaben gehabt, ja, so Prozesse planen.
Aber wir konnten uns da ganz wenig einmischen, weil die das auch nicht wollten. Mhm. Weil es auch so eine Hierarchie dann ist und die vom Studium kamen, die wurden dann nicht gefragt. Mhm. Ne? Obwohl wir viele Sachen in der Ausbildung dort auch hatten, die wir hätten einbringen können. Ne? So, aber ging eben nicht. Naja, und dann habe ich es geschafft, nach einem Jahr dort den Betrieb wieder zu verlassen. Und habe dann nochmal bei einem Berliner Töpfer angefangen zu arbeiten, um mich sozusagen wieder einzuarbeiten. Und dann war die Situation in der DDR wieder ein bisschen lockerer. Und da habe ich mich dann 1977, glaube ich, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also das war auch wieder sehr schwer, weil es gab nur 2 Möglichkeiten. Entweder man hat ein Gewerbe beantragt, und dazu musste man einen Handwerksmeister machen, den habe ich auch gemacht, das Gewerbe habe ich aber nicht bekommen. Und dann gab es noch die andere Möglichkeit über den damaligen Verband Bildender Künstler, also über eine Mitgliedschaft, sich selbstständig machen zu können. Ne? Und diese Mitgliedschaft war also auch schwierig, dazu brauchte man wieder ein Hochschulstudium, was ich nicht hatte. Oder du musstest eben so begabt sein, dass du ein Sonderrecht also für das Studium gekriegt hast, und das war ich auch wieder nicht. Und da gab es noch eine Möglichkeit, dass man für ein Jahr so eine Arbeitsgenehmigung bekam. Also du musstest dich mit deinen Sachen einer Jury stellen und dann hast du für ein Jahr so eine Arbeitsgenehmigung gekriegt. Das Jahr war immer schneller wieder rum, dann musste man dort wieder hin. Und
ach so, das also quasi wie, ich kenne das von Musikbands, die dann immer wieder ihre Einstufung
machen. Genau, du musstest immer wieder hin. Die Jury änderte sich, jedes Mal war dann ein anderer im Vorstand, die das dann wieder nicht gut war, fand, was du machtest. Oder du hast dich dann danach ausgerichtet, was die von dir erwarten könnten, und nächste Mal war jemand anders da. Und dann, ich habe dann spät die eine Dame aus der Jury, die kannte ich dann später sehr gut, und der habe ich das dann mal erzählt, weil sie dann auch zu mir sagte, also Herr Bayer, ich verstehe das nicht, Sie kommen ja ständig jedes Jahr kommen Sie mit anderen Sachen und ich weiß gar nicht, wo Sie hinwollen. Ich kann nicht sehen, wo Sie hinwollen. Und, naja. Und das war aber dann irgendwann auch schwierig, weil ich irgendwann auch eine Ablehnung da kriegte, und dann standst du plötzlich da und warst...
Also du hast schon sozusagen selbstständig
gearbeitet. Ich habe selbstständig gearbeitet und ich habe dann 3 Jahre eine Zusage bekommen, immer für ein Jahr, und dann habe ich auf einmal keine mehr gekriegt. Und das war natürlich ein bisschen schwierig, weil dann durftest du eigentlich nicht mehr arbeiten und warst schnell asozial oder so, ja. Und du hättest dich sozusagen dann wieder um eine Anstellung bemühen wollte, aber wenn man einmal selbstständig war, will man das nicht unbedingt. Ja.
Das kam für dich gar nicht in Frage.
Nee, das kam für mich eigentlich nicht in Frage. Und Ich habe dann zwar doch zwischenzeitlich nochmal einen Job gemacht in Berlin bei so einem Modeinstitut, Exquisite hieß das damals, so für ein Dreivierteljahr und wollte dann aber doch wieder zurück. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre ohne Genehmigung gearbeitet.
Mhm, also schwarz. So, ne? Und im Hinterhof irgendwo.
Nö, das war ja, also in der DDR war das ja so, eigentlich haben alle gedacht, so, der Staat weiß schon Bescheid über alles, was du tust, ja. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite gab es auch wieder Lücken, wo das anscheinend nicht funktioniert. Oder man hat dich wahrscheinlich vielleicht auch gelassen, das war nicht so richtig eindeutig, ne, so. Und du musstest dich ja nur in der Form öffentlich zeigen, indem du einmal im Jahr deine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben musst. Aber die kannten dich ja dort, ja, weil du immer bei derselben Bearbeiterin warst und die hat nie nach dieser Genehmigung gefragt. Mhm. Ne? Und für die war das klar, du hast die. Die hat es natürlich nicht gewusst. Ja. Ne? Und wenn du jetzt nicht irgendwie unangenehm auffielst, dann passierte dir auch eigentlich nichts. Ne? Aber das musstest du natürlich erstmal wissen oder das Risiko eingehen, dass du das halt machst. Mhm. Ne? So.
Ja. Und dann irgendwann bist du dann doch noch selbstständig geworden?
Nee, das hat sich dann bis zu meiner Ausreise hingezogen.
Ach so.
Das ist aber jetzt wieder ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, so ja, diese Arbeitsbedingungen waren in der DDR, also wenn du nicht jetzt irgendwo auf dem Land saßt oder schon ewig eine Werkstatt hattest, also so ein Neuanfang war sehr schwierig, und weil es einmal auch das Problem war, Material zu bekommen, was im Osten ganz schwierig war, also wenn du nicht irgendwo Beziehung hattest und da irgendein Verteiler mit drin warst oder anerkannter Künstler warst, für die gab es dann so, wie nennt man das, also na, die konnten das, also es gab so ein, ich sag mal so ein, also eine bestimmte Menge und dann Kontingent, genau, und dann mussten die das im Vorjahr, mussten die das beantragen und dann haben sie das im nächsten Jahr eben gekriegt. Ne? Aber wenn du so wie wir als nirgendwo zugehörig, da war das also ganz schwierig. Mhm. Ja, du musstest dann immer irgendwo besorgen. Mhm. Das war nicht so einfach. Naja, dann war bei mir noch das Problem, dass ich zwar zwei Öfen hatte, aber keinen Strom genehmigt bekommen habe, weil in der Nähe meiner Werkstatt wurde eine neue Straßenbahnlinie gebaut und da fuhren dann so Tatrabahnen und die brauchten viel Strom und dann wurde das also einfach gesperrt. Ja, ja. So. Da hatte ich zwar zwei Öfen, aber hatte keinen Strom und so ging das eigentlich immer. Ja. Die ganzen Jahre.
Gut, also eigentlich eher schlecht.
Ja, naja, finanziell nicht, weil in der DDR konnte man mit Keramik also sehr viel Geld verdienen. Aufgrund der immer Mangelsituation wurde viel Kunsthandwerk gekauft. Und das war...
Jetzt ist es schwieriger,
ja, finanziell. Naja, finanziell ist es auf jeden Fall schwieriger. Dazu kam ja auch, dass es eigentlich nichts gekostet hat. Ja, das war, es gab nichts, aber es hat eigentlich auch nichts gekostet. Mhm. Also der Ton hat kaum was gekostet. Also die Materialien waren gering, der Strom war gering. Für meine Wohnung und für die Werkstatt habe ich zusammen 100 Mark bezahlt. Ne? Das war also auch nichts eigentlich. Ne? Mhm. Und du hast ganz viel Geld also für dich haben können, wenn du das dir getraut hast. So, ne? Also du durftest ja eigentlich auch nur, durftest ja auch nicht unendlich verdienen. Ne? Mhm. Das war ja also auch nicht so.
Also du hast
es war immer so eine Gratwanderung. Mhm. Ne? So, also mir ging es materiell sehr gut in der DDR, aber diese Probleme und diese Schwierigkeiten, die es da gab. Und
ja. Du hast also quasi dein ganzes Leben mit kleineren Unterbrechungen deinen Beruf ausgeübt.
Ja.
Gab es auch mal Punkte, wo du gesagt hast, nee, das will ich jetzt aber gar nicht jetzt machen, versuche ich mal was ganz, ganz anderes?
Ja, das ist vor ein paar Jahren gewesen. Also nachdem ich dann also schon viele Jahre als Keramiker gearbeitet habe, und da habe ich noch in Berlin gelebt. Und da war wirklich die Situation für mich also so schwierig geworden, dass eben der Absatz immer komplizierter wurde. Also ich hatte damals noch mit meiner früheren Freundin zusammengelebt, die auch Keramikerin ist. Und wir haben dann zusammen an dem Produkt gearbeitet und sind dann auf Messen gefahren nach Frankfurt und hatten dann in Berlin jeder eine Galerie noch. Und wir haben einfach diese Kosten nicht mehr aufbringen können, ja, also für die Mieten. Und es war also, wir haben für meine Begriffe zwar wahnsinnig viel Geld verdient, aber das ging alles Kosten eben weg. Ne? Mhm. Und wir haben uns dann irgendwann getrennt und ich habe dann irgendwo so, ich war dann auch so ausgebrannt und habe gesagt, das irgendwie, das bringt es nicht mehr. Ja. Das ist, also in Berlin ist das eine Katastrophe. Ja. Also das ist da, Keramik zu verkaufen ist sowieso ganz schwer. Und weil es einfach das Angebot einfach zu riesig dort ist an den unterschiedlichsten Sachen halt. Und ich wusste damals irgendwie nicht mehr weiter. Und weggehen aus Berlin war für mich damals noch kein Thema irgendwie. Das konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, weil ich da mittlerweile schon 30 Jahre da auch lebte. Und, oder fast 30 Jahre. Und naja, und da habe ich dann, musste ich mich dann, weil ich eben auch kein Geld mehr hatte und das Finanzamt Druck machte und Steuernachzahlungen und weiß ich was von Jahren davor und also wir waren da auch ein bisschen blauäugig, ein bisschen nachlässig, weil es eben immer nicht gereicht hat und dann tut man natürlich solche Sachen immer verschieben. Naja, und auf jeden Fall war es irgendwann so weit, dass es eben nicht mehr ging. Ne? Und dann habe ich eben gedacht, naja, dann muss ich halt was anderes machen. Ja. Und da habe ich dann gedacht, ich versuche es mal mit, hat mich dann meine Schwester drauf gebracht, weil die Grafikerin ist und macht Computergrafik, hat sie gesagt, versuch doch mal übers Arbeitsamt eine Ausbildung zu kriegen. Weil ich musste mich dann arbeitslos melden und weil das Finanzamt das nur, ich musste mich sozusagen melden, um mich da vor denen zu öffnen. Ne? Und dann habe ich das ein Jahr gemacht. Also es ist dann auch genehmigt worden und das war für mich sozusagen, ich habe die Werkstatt nicht, ich habe sie sozusagen eingemottet meinem Freund in der Garage und das war für mich einfach so erstmal eine Befreiung, ja, diesen Druck jetzt nicht zu haben und wie gesagt, ich war so ein bisschen am Ende. So. Naja, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht an einer sehr guten Schule in Berlin und das hat mir auch total Spaß gemacht, so auch mit so jüngeren Leuten und so. Also das war wie so ein Studium, jeden Tag dahin zu gehen und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Aber ich habe schon dort irgendwie so gemerkt, dass das schon ein sehr schnelles und sehr junges Medium ist und dass ich da wahrscheinlich nicht mehr so, tja.
Nun hast du in der ganzen Erzählung eben auch immer wieder auf, naja, Probleme hingewiesen oder dass es eben nicht so gut läuft. Du hast vorhin auch mal so erwähnt, also es ist nicht ganz einfach zu überleben. Ich schließe jetzt daraus, also es ist auch so eine Mischung. Du bist Keramiker oder du machst diesen Beruf schon, um davon zu leben, aber ja, auch, ich sag mal, aus Berufung.
Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Also ich sag mal, ich kann nichts anderes. Ich muss das machen, ja. Also wie gesagt, mit dieser Grafikgeschichte, das habe ich probiert, aber das ist so, also ich kann mir schon meinen kleinen Katalog machen und auch ein Faltblatt sicherlich. Und was ich jetzt aber nicht unbedingt muss, weil das ja meine Freundin viel besser kann. Aber ich merke, das ist schon mein. Und das werde ich auch bis an mein Lebensende weitermachen.
Jetzt mal eine ganz hypothetische Frage. Stell dir mal vor, du hättest jetzt aus irgendeinem Grund genug Geld, um deinen Lebensunterhalt eben nicht zu verdienen, sondern der wäre gesichert. Also Wohnen, Essen, das wäre alles klar. Wie würde dein Leben dann aussehen?
Also das wäre erstmal natürlich traumhaft, ja. Wenn dieser Druck aufhören würde, jeden Monat immer das Geld zusammenzubringen, um die Unkosten zu tragen. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten. Ja. Also das ist so, ich würde mich sehr darüber freuen oder würde mir es wünschen, weil man dann einfach mehr Zeit hat. So, dann könnte man nur das machen, was man machen möchte. Mhm. So, weil ich muss ja hier auch ganz viel ständig reproduzieren, ja, ständig diese, weil ich ja doch eine Art Serienkeramik mache, das immer wieder, dass das Programm da ist und das nervt schon auch hin und wieder. Also manchmal mache ich es auch nicht gerne, aber das wechselt sich eben ständig so ab, sind wieder so Phasen, wo ich es eben auch wieder gerne mache. So, ne? Und ja, wenn man so eine Grundabsicherung hätte, wäre das sehr schön. Also ich freue mich dann schon auf die Rente, dann ist es vielleicht so.
Familie K. Workstations!